Hi Leute, bevor es losgeht noch eine Info. Wenn euch optisch definiert gefällt, könnt ihr uns jetzt auch auf Ko-fi unterstützen. Unter ko-fi.com/optisch-definiert. Falls das zu schnell ging, die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Eure Unterstützung macht, dass wir keine Werbung schalten brauchen. Außer diese hier, aber die ist ja eh für uns. Und jetzt geht's los.
Optisch definiert. Der Podcast übers Comics machen. Mit Ingo Römling und Caroline Ring. Und heute mit Birgit Weihe in Hamburg. Hallo Birgit.
Hallo, ich freue mich bei euch zu sein, zumindest on air.
Hallo Birgit, schön, Hallo. Dass du Zeit hast.
Ja, wir freuen uns auch riesig. Es war nämlich gar nicht so leicht, weil als wir uns zuerst geschrieben hatten, da hattest du geantwortet, dass du gerade noch an einer Deadline schraubst und die ganz schnell noch einhalten musst. Jetzt aber bist du damit fertig. Magst du vielleicht mal erzählen, woran du da gearbeitet hast, was dein Projekt war?
Genau, ich habe meinen Comic Schweigen beendet, das im Mai erscheinen wird. Und das musste ich halt bis Ende Januar beim Verlag abgeben, damit halt jetzt die Korrekturschlaufen durchgehen und es dann pünktlich in die Druckerei geht. Und das war das bisher längste Buch, was ich gemacht habe. Das sind 360 Seiten. Und da bin ich jetzt seit 2021, fingen so die ersten Recherchen an. Und irgendwie bin ich jetzt auch echt froh, dass es ja hinter mir liegt, ist gleich so dramatisch, aber das war jetzt schon eine lange Zeit und ein schweres Thema und deswegen bin ich gerade so, fühle ich mich sehr leicht und froh.
Wow, 360 Seiten, das ist ja echt ein Brett, ey.
Ja, und es hat ein Lesebändchen. Ich bin so froh, mein erstes Lesebändchen.
Oh, das ist ja toll. Schimmert es auch so ein bisschen metallisch vielleicht? Das gibt's auch
nicht. Das weiß ich noch nicht, weil ich dafür nicht zuständig bin. Aber überhaupt, dass ich ein Lesebändchen habe.
Toll, ja, das ist super. Mein zweites Buch hatte auch ein Lesebändchen und ich wusste nichts davon. Und ich habe mich so gefreut, als ich es gesehen habe.
Du bist ja richtig im Literatenhimmel gelandet mit Lesebändchen.
Genau, jetzt kann eigentlich nichts mehr weiterkommen, wenn man das Lesebändchen erreicht hat.
Ja, und du sag mal, hat sich das dann hast du das ja direkt, ich glaube, dein letztes Ding, das war Root Girl, ist das richtig?
Genau.
Ja, hast du dann direkt im Anschluss das nächste Projekt angefangen oder hat sich das sogar überschnitten?
Es hat sich sogar ein bisschen überschnitten, also weil ich die Anfrage bekommen habe, da war ich so in den Endzügen und habe mich dann parallel ein bisschen eingelesen, ob ich mir das zutraue, das zu machen. Jetzt dieses Projekt, weil es um die Militärjunta in Argentinien geht in dem Buch und auch über die Verstrickungen zwischen Deutschland und Argentinien, also dass ja während der Nazi-Zeit noch viele jüdische Menschen auswandern konnten, sehr lange noch nach Argentinien, bis die auch dicht gemacht haben und dann aber nach dem Krieg ja ganz viele über die Rattenlinie an Nazis auch nach Argentinien gegangen sind. Und das ist so eine sehr spannende Überschneidung von Verbindungen, die Deutschland und Argentinien dann eben auch während der Militärdiktatur hatten, dass eben Deutschland unglaublich gute Geschäfte gemacht hat in der Zeit, speziell Mercedes und Siemens und der Diktatur oder der Junta zugearbeitet hat, weil Wirtschaft und Fußball waren wichtiger als Menschenrechtsverletzungen und im Vergleich zu anderen europäischen Regierungen hat Deutschland oder die BRD halt damals eigentlich nichts oder fast nichts getan, um Leute rauszukriegen, die inhaftiert worden sind. Und das ist ein extremes Armutszeugnis für diesen Staat, finde ich.
Wahnsinn. Ja, das ist ja wirklich aber was, wovon man auch sonst so gar nicht weiß oder mitkriegt, ne?
Genau, und das ist auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei dem Buch auch das erste Mal so selber ein bisschen unsicher bin, wie das dann nachher wird oder wie das ankommt, weil es wahnsinnig viel Info drin hat. Also ich glaube eigentlich fast, dass es mehr ein Sachbuch geworden ist.
Aber es ist auch eine sehr komplexe gesellschaftliche Geschichte, internationale Geschichte. Und das ist ja was, was, ich würde fast sagen, fast alle deine Werke auszeichnet, oder? Also, dass die immer so eine internationale Komponente haben und Konflikte oder gesellschaftliche Themen beinhaltet, die eher wenig bekannt sind.
Stimmt, das habe ich so tatsächlich selber noch gar nicht gesehen. Aber also ich glaube, insgesamt ist es bei mir so, dass ich ja nie Comiczeichnerin werden wollte, sondern ich bin ja auf wirklich meine sehr alten Tage erst dahin gekommen und auch mehr über Zufall. Also ich habe ja Literatur und Geschichte studiert und einen Magister gemacht und bin dann erst noch mit 31 dann erst nochmal angefangen, Illustration zu studieren. Und wenn ich nicht zufällig in einem Kurs bei Anke Feuchtenberger gelandet wäre, dann hätte ich einfach Kinderbuchillustration gemacht. Das war so mein Wunsch und in diesem Klassen hat aber niemand meine Kinderbuchillustrationen gut gefunden, inklusive meiner eigenen kleinen Kinder damals nicht. Und wenn ich eben nicht bei Anke in der Klasse gelandet wäre, hätte ich einfach das Studium wieder aufgegeben. Und da war es dann so, dass ich dann angefangen habe, Comics zu machen, aber nicht aus so einer klassischen Comic-Richtung komme. Und da das aber möglich war bei Anke, einfach auch anders zu erzählen und ich aus diesem Quellenstudium im Geschichtsstudium und Literatur kam, habe ich mir das so ein bisschen zurechtgewurschtelt. Aber wenn ich mir in Anführungszeichen richtige Comics angucke, dann fallen meine Bücher da gar nicht so rein, weil ich nämlich dieses vom Zeichnerischen her, das halt ganz viel ja eher aus dem Filmischen kommt. Wie wird was aufgebaut, ranzoomen, wegzoomen? Das sind zum Beispiel Sachen, die ich gar nicht so nutze. Und wo ich auch immer so das Gefühl habe, wenn ich dann in Erlangen bin oder so, irgendjemand wird auffallen, dass ich da eigentlich falsch bin, weil ich so eine Art Hochstaplerin bin, weil ich das alles nicht nutze oder gelernt habe. Ja, ich bin wirklich ganz kurz vor Schluss vom Studium eigentlich noch drauf gekommen, dass das Tolle ist, diese Bildgeschichten zu erzählen und dass ich da Text und Bild und Recherche kombinieren kann und sozusagen meine drei Lieblingstugenden kombinieren kann und bin da eher so reingeschlittert wirklich.
Naja, du hast 2 Max- und Moritz-Preise gewonnen.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, das ist ja totaler Wahnsinn. Also, dass sich da trotzdem noch so ein Imposter-Syndrom, sagt man ja dann, ne? Also so ein Hochstapler-Syndrom, dass sich das dann packt. Ich meine, du hast fast alles, was man irgendwie in Comic in Deutschland kriegen kann als Auszeichnung, wurde dir ja schon verliehen. Das ist also sowieso total fantastisch.
Ja, das klingt auch jetzt, wo ihr das sagt, natürlich saublöd, was ich gerade gesagt habe. Aber es ist trotzdem so, dass ich halt wirklich nicht vom Comic komme ursprünglich, sondern dass ich wirklich mehr oder weniger da gelandet bin. Also, dass ich nicht so eine richtig klassische Zeichnerin-Ausbildung habe, wo ich das alles quasi gelernt habe oder dass auch meine Vorbilder sind oder gewesen wären. Und das ist, glaube ich, vielleicht so ein bisschen das, was ich damit meine. Und trotzdem ist natürlich für mich genau das, was ich machen möchte. Also ich bin da wahnsinnig froh, dass ich da gelandet bin. Das ist wirklich, ich sage jeden Tag 3-mal Danke, weil es wirklich das ist, was ich machen möchte.
Ah, das ist aber interessant. Kannst du sagen, wann war denn für dich dieser Punkt erreicht, dass du gesagt hast, hey, hier bin ich richtig. Also ich wollte jetzt nicht Comiczeichnerin werden, aber ich bin es jetzt und eigentlich ist das viel toller oder so. Wann war denn dieser Punkt?
Eigentlich tatsächlich, als ich mein Diplom gemacht habe, weil ich hatte dann so 2-3 Geschichten angefangen zu zeichnen und da war das tatsächlich noch so, dass jedes Panel war ein A4-Blatt. Also ich habe immer ein A4-Blatt eine Zeichnung drauf gemacht und dann noch eins und dann habe ich die am Boden ausgelegt und die dann eingescannt und meine ersten Comics waren immer 2 Bilder pro Seite, weil die ja so groß waren. Und ich kam später erst drauf, dass ich ja einfach auch kleiner zeichnen kann und kleinere Bilder machen kann. Und das ist so wirklich so ein ganz schwerfälliger Weg gewesen. Auch, dass ich überhaupt Sprechblasen benutze und nicht den Text einfach, also nur Text und Bild habe. Und das war dann tatsächlich im Diplom, als ich dafür angefangen habe zu arbeiten, dass ich das erste Mal eine Seite komponiert habe, also überlegt habe, okay, ich mache jetzt mehrere Panels und das eine ist lang und das andere ist kurz und da kommen Sprechblasen rein und so. Und das war richtig aufregend und da hatte ich eben das große Glück, dass damals Anke Feuchtenberger und Stefano Ricci diesen Mami Verlag hatten in Hamburg und die Diplome von ihren Studis, wo sie meinten, die sind es würdig oder worauf sie Bock hatten, haben die publiziert in einer sehr kleinen Auflage. Und das hat damals in Erlangen, glaube ich, oder wie auch immer, Andreas Platthaus gekauft, mein Diplom dann als Buch und hat das in seinem FAZ-Blog, also nicht im Printmedium, sondern der hatte so einen Blog besprochen. Und damit hatte ich irgendwie plötzlich quasi, bevor ich es überhaupt wusste, einen Schuh oder einen Fuß in der Tür in der Comicwelt und hatte dann, als ich das nächste Mal in Erlangen war und dann mit meinem ersten Projekt hausieren gegangen bin, hatten die meinen Namen schon mal gehört. Und dann hat eben Hannes vom Avant Verlag auch gleich gesagt, oh ja, lass mal da, gucke ich mal rein. Und da hatte ich einfach unglaubliches Glück. das kam halt alles zusammen. Ich musste halt nicht fighten.
Aber ich muss auch sagen, dass deine Geschichten, die ich bisher gelesen habe, ich finde die auch immer unheimlich gut erzählt. Also wirklich spannend. Ich weiß nicht, ob Ingo dir das schon erzählt hat, aber er hat dich ja heute ein klein bisschen später angerufen als verabredet, weil ich ihm nämlich auch noch einen kleinen Comic gezeigt hatte, den ich im Internet gesehen hatte. Er ist nicht so schwer zu finden. Er heißt Frozen ETT. Und Ingo, du hattest dich da auch noch irgendwie so festgelesen. Und obwohl deine Zeichnungen, also verstehe mich nicht falsch, aber die sind ja so ein bisschen einfacher eigentlich, ne? Oder
ja, total. So, das ist genau das, was ich meine, ja.
Ja, und trotzdem packt es mich aber auch immer total, also und zieht mich rein und auch durch die Geschichte. Ich finde das immer wieder ganz erstaunlich.
Aber ich glaube, das ist eben genau das, was ich meinte mit meiner Vorrede, die jetzt wirklich dann so Fishing for Compliments rüberkam, aber so nicht gedacht war. Ich komme halt von der Literatur. Also das ist wirklich so. Ich habe halt wirklich gelernt, Literatur zu interpretieren und Literatur zu lesen und auch zu machen ist jetzt, klingt so doof, aber das habe ich halt studiert. Und das war mein Hauptfach. Also deswegen komme ich tatsächlich vom Text und ich muss viel mehr kämpfen bei der Zeichnung. Also die Zeichnung ist immer die, die sich ständig querlegt. Der Text nie oder so gut wie nie.
Also machst du das auch ein bisschen so bewusst aus der Komfortzone, also so rauszutreten? Also das Zeichnen? Oder habe ich das gerade falsch verstanden?
Doch, also für mich ist immer Zeichnen ein Kampf. Also es ist so, wenn ich Leute sehe, die zum Beispiel, ihr hattet doch Thomas von Kummernd neulich auch im Podcast, der ja so ganz viel so draußen zeichnet, ne? Wie heißt denn das nochmal, dieses
Urban Sketching?
Ja, Urban Sketching, genau. Da habe ich ihn das letzte Mal auch in Erlangen gesehen und dann meinte, ja, mach doch mit, das ist für mich der Albtraum, mich irgendwo hinzusetzen und irgendwas zu zeichnen, draußen, wo alle über die Schulter gucken und ich ja selber noch nicht weiß, wie es geht. Ich muss mir das wirklich erkämpfen. Also jetzt so ein Haus mal eben abzuzeichnen oder Leute, die vorbeigehen oder so, da kriege ich ja jetzt schon bei dem Gedanken dran nasse Hände. Furchtbar schwierig.
Das ist okay. Total interessant. Ja, da kommst du ja wirklich von einer ganz anderen Ecke.
Das von der Max und Moritz Preisträgerin als beste deutschsprachige Comiczeichner.
Genau, nicht weiter sagen.
Aber über diese Sache mit der Literatur und deinem Literaturstudium, da wollte ich auch mit dir unbedingt mal sprechen, weil Comic ist ja nun mal auch eine Literaturform.
Ja und nein, ne? Ich finde das schade, dass das immer so kategorisiert werden muss. Also das sind wir, glaube ich, in Deutschland auch immer ganz groß. Für mich sind Comics nicht ganz eindeutig unbedingt eine Literaturform, weil eine Bildgeschichte funktioniert auch komplett ohne Text und ist dann immer noch eine Bildgeschichte und ein Comic. Wenn es eine Geschichte ohne Bilder ist, ist es niemals ein Comic. Also es braucht ja die Bilder dazu. Und insofern finde ich, ist Comic wirklich eine eigenständige Kunstform. Und ich bin diejenige, die am meisten, glaube ich, davon profitiert, tatsächlich davon, dass Comic so langsam eben eingruppiert wird in das Literaturlabel. Ne, weil es gibt ja jetzt diese vom Deutschen Literaturfonds ein Stipendium, Arbeitsstipendium, was ich bekommen habe, was einfach das Tollste überhaupt war, einfach mal ein Jahr lang arbeiten zu können, ohne ständig zu denken, oh mein Gott, im nächsten Monat ist das Geld schon wieder alle. Und dafür ist es gut, so ein Label zu haben. Aber für alles andere finde ich es eigentlich schade, weil Comics funktionieren schon noch mal ein bisschen anders als jetzt ein klassischer, also eine Graphic Novel ist ja ein grafischer Roman, aber ein Roman ist halt was anderes als eine Graphic Novel, weil ich kann im Comic eben genau das, ich kann Informationen im Bild transportieren und ich kann Informationen im Text haben und das ist wirklich was ganz Besonderes.
Also würdest du dann sagen, dass Comic diese zwei Sachen, also die Bild- und die Textsprache, dass das so ein vereinendes Medium ist? Also dass das die Literatur mit einbindet quasi in Bildgeschichten oder?
Genau, also es hat im Prinzip natürlich was davon, weil es eine Geschichte ist. Also wenn man sagt, Literatur ist eine fiktionale Geschichte, die erzählt wird, dann ist da die Überschneidung beim Comic auch. Das ist auch eine fiktionale Geschichte, die erzählt wird. Oder es könnte auch ein Sachbuch sein oder eine Biografie, genau wie in der Literatur. Aber wir haben halt diesen Zusatz, dass Information über Bild transportiert wird, was eben nicht eine Illustration ist, die das nochmal unterstreicht, was es ja auch gibt. Es gibt ja auch Literatur, wo es dann noch ein paar Bilder dazu gibt. Sondern es ist in den Bildern läuft ein wesentlicher Teil der Information. Wenn wir die Bilder nicht haben und nur den Text hätten in einem Comic, dann würden wir ja nichts verstehen.
Ah, okay. Ja klar, wenn man es so betrachtet.
Aber für mich ist es auch okay zu sagen, dass es eine Literaturform ist. Also ich meine nur, ich finde, es ist irgendwie mehr. Es ist oder was Eigenes trotzdem.
Da würde ich auf jeden Fall zustimmen, ja. Also ich sehe es auch als Literaturform. ohne sich aber, ich gucke halt immer auf so Länder wie Frankreich, wo das halt eigentlich kaum abgegrenzt ist, ja, vom Literaturmarkt, vom Buchmarkt, also wo das eigentlich in den Läden.
Aber trotzdem hat es vielmehr ein eigenes Standing. Weißt du, also es muss nicht unter so einem Begriff wie Graphic Novel heimlich mit in der Literaturbranche segeln, damit es wahrgenommen wird, sondern es ist ein Comic, es ist ein BD, Punkt. Und dazu brauche ich nicht die Rechtfertigung. Ist ja auch ein bisschen Literatur, deswegen können wir das jetzt lesen.
Verstehe, ja. Auch mit dem Begriff Graphic Novel, ja. Also im Prinzip bin ich halt auch da so ein bisschen bockig, dass ich halt auch sage, hey, aber es sind halt Comics. Also ja. Es geht ja schon um das Medium eigentlich. Es ist schon,
genau.
Ja.
Und das ist eigentlich, Graphic Novel heißt ja nur, es ist halt eine grafische Langerzählung. Also sagen wir mal ein langes Comic.
Ja, okay, muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, ja.
Birgit, du hast ja jetzt aber Literatur studiert und hast eben auch diese Ausbildung, dieses tiefere Wissen darüber, wie eben Geschichten auch funktionieren. Inwiefern wendest du das denn jetzt noch an beim Comic machen? Ist das was, was du noch so richtig nutzt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich komme immer vom Text. Und jetzt zum Beispiel, als ich dieses Buch, was ich jetzt gerade fertig habe, Schweigen, angefangen habe, mich anzunähern, habe ich alles, was ich an Romanen zu dem Thema gefunden habe, erstmal gelesen. Also gar nicht mal so sehr viel Quellenrecherche gemacht, Archiv, sonst wie, sondern das Erste war, dass ich geguckt habe, was gibt es für Romane zu dem Thema und wie gehen die damit um? Weil das für mich das ist, wie ich mich am besten annähern kann. Und dann kommt so ein quasi Quellenrecherche, dann war ich auch in Argentinien und war in den ganzen Folterzentren, Museen, sonst wie und habe alles, was ich eben an Material dazu bekommen habe, gelesen. Und dann mache ich daraus einen Text. Und das ist tatsächlich erstmal der Text. Und während ich diesen Text mache, sehe ich, weiß ich aber immer schon von dem, was ich schreibe, was nachher in die Bilder kommt. Das heißt, ich habe wie so eine Art langes Gedicht, wo ungefähr die Hälfte von diesem Gedicht, also wie so ein Prosagedicht, aber nachher im Bild ist.
Ist es so, dass das auch ein Text ist, den man tatsächlich direkt nutzen könnte? Also wie so ein, keine Ahnung, Gedicht ist es ja nicht, aber trotzdem was, was man veröffentlichen könnte? Oder sind das einfach Notizen eher von dir so gut?
Nee, das ist ein Text, der tatsächlich als Text in dem Stadium noch funktionieren würde, komplett auch als Text. Und der dann immer weiter verkürzt wird oder verändert wird beim Machen, weil eben dann ich das mehr in Sequenzen fasse, dass es eben Sequenzen sind, dass die Dialoge dazukommen und dass ein Teil des Textes eben dann ins Bild wandert. Aber der Ursprungstext wäre auch als Text veröffentlichbar und verständlich.
Und wie ist das mit so Regieanweisungen? Das hat man ja eigentlich auch oft in so in Comic-Skripten, ne? Dass das eher wie so ein Drehbuch
das funktioniert. Das habe ich nie. Das habe ich auch gar nicht. Also bei mir ist es kein Drehbuch und ich wage es gar nicht laut zu sagen, ich habe auch nie ein Storyboard.
Okay. Das heißt, du arbeitest dich dann so von Seite zu Seite voran oder hast du da trotzdem schon so eine Aufteilung?
Also nicht chronologisch, ich fange immer mit den Sachen an, wo ich als erstes irgendwie das Gefühl habe, da habe ich eine Idee zu und dann springe ich hin und her und ich habe dadurch, dass ich kein Storyboard habe, relativ viel auch für die Tonne. Also es ist jetzt nicht das Ökonomischste, weil ich dann merke, ach, das ist jetzt irgendwie doch, ich habe einen anderen Abzweig genommen. Das fällt jetzt raus oder das kommt irgendwo anders hin und dann muss ich es irgendwie nochmal zusammenfummeln anders und so.
Interessant. Also ich muss sagen, so eine Herangehensweise kannte ich bisher eigentlich noch gar nicht. Also, dass du im Prinzip erst, ich sag's jetzt mal, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, schreibst du eine Art Roman, den du dann so rausdestillierst irgendwie in so einen.
Den adaptiere ich dann, genau.
Ist ja abgefahren.
Ja, auf eine Art, ja.
Also quasi die doppelte Arbeit auch noch.
Ja, es ist total überhaupt nicht ökonomisch und ich kann es auch niemand raten.
Wie viel Zeit nimmt es denn so in Anspruch? Ich kann mir vorstellen, dass dieses Recherchieren, also das Lesen von Romanen zum Beispiel und dann eben diese Quellenrecherche, dass das schon ein großer Anteil ist der Arbeit. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Textarbeit ein sehr großer Anteil ist. Aber wie würdest du das etwa so aufteilen in Anteilen jetzt an einem Buch in dem Entstehungsprozess?
Das kann ich gar nicht so gut sagen, weil diese Lektüre von so Romanen und diesem Annähern mache ich meistens im Endstadium schon von meinem. Also ich habe jetzt zum Beispiel schon seit einem halben Jahr lese ich Texte für mein neues Projekt. Weil ich da schon so safe in meinem anderen Buch war, da musste ich nur noch die letzten Sachen zu Ende zeichnen, wo ich dann aber auch schon wusste, wie sieht die ganze Personenriege aus. Da hatte ich schon die ganzen schlimmen Sachen gezeichnet, von denen ich Angst hatte und so. Das heißt, ich habe nur noch so das Füllmaterial gezeichnet. Das sind diese ganzen Sachen, wo man unglaublich viel Hörspiele hören kann, weil man muss nichts mehr groß neu denken. Und in dieser Phase, da fange ich dann immer schon an, für das nächste Projekt mich einzulesen oder Hörsachen beim Zeichnen oder so. Und das war bei dem auch. Also ich habe am Ende vom Root Girl das letzte halbe Jahr schon diese ganzen Romane gelesen, dann für das jetzige Schweigenprojekt. Und wenn dann das Buch fertig ist, so wie jetzt auch bei dem, kann ich durchschnaufen. Aber nächste Woche fange ich dann wieder mit meinem neuen Projekt an und eben einen Text zu schreiben.
Was sind denn die Dinge, vor denen du Angst hast beim Zeichnen?
Naja, jetzt bei dem Buch waren das einfach diese ganzen Foltergeschichten, weil das das waren halt so Sachen, wie kann ich Gewalt darstellen, ohne A, voyeuristisch zu sein, B, dass die Leute nicht Schnappatmung kriegen und C, dass das aushaltbar ist, aber gleichzeitig klar ist, das ist einfach eigentlich nicht aushaltbar. Also so eine totale Seltsamkeit. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, ich verstehe das sehr gut, wollte ich gerade fragen. Also kann ich super gut nachvollziehen. Also einerseits willst du natürlich nicht voyeuristisch sein und dann nicht zu explizit, weil so ein 18-Plus-Label möchte man ja auch nicht so gerne haben. Aber dass du halt auch klar machst, hier ist ernst. Also es ist eine ernste Geschichte.
Ja. Und dann sind es zwei Personen, um die es in dem Buch geht, die tatsächlich existiert haben und wo ich auch den Familien quasi verpflichtet war in der Darstellung. Also nee, ich habe die bei nichts gefragt, die haben nur das fertige Buch jetzt bekommen und haben das sozusagen abgenickt. Aber gleichzeitig war das schon auch was, also in irgendeiner fiktionalen Welt, glaube ich, hätte ich mir auch nochmal andere Sachen rausgenommen, aber da waren halt einfach Angehörige, da wo ich das Gefühl habe, das muss irgendwie so sein, dass es aushaltbar ist für alle.
Hast du da Interviews geführt?
Ja, auch.
Das ist total interessant, Birgit, weil wir kriegen ab und zu auch Feedback zu unserem Podcast. Das ist sehr schön, es freut uns immer riesig. Und diesmal haben wir sogar eine Frage bekommen, eine Themenidee, wo wir dachten, das passt total gut auch zu dir, weil da nämlich genau gefragt wurde nach diesem Umgang mit historischen Quellen und wie man solche historischen Ereignisse umsetzt dann letztlich im Comic. Also wie man da vorgeht und wie man sich dem annähert.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Genau, also da kommt es auch immer darauf an, was man selber für einen Weg einschlägt. Ich habe jetzt bei den Marjamanes, bei den mosambikanischen VertragsarbeiterInnen, da habe ich ja Interviews geführt, ziemlich viele und auch alles Mögliche gelesen und habe dann, weil die Interviews nicht so ergiebig waren, in dem Sinne, dass es dramaturgisch nicht viel hergegeben hat und auch wenn ich die jetzt alle hintereinander gesetzt hätte, dann wäre das immer dasselbe gewesen. Ich bin angeworben worden, ich habe einen Deutschkurs gemacht, es war sehr kalt, der erste Schnee war krass und so weiter. Das klingt dann nach dem 10. Mal oder 5. Mal ist es so ein bisschen langweilig. Dann habe ich überlegt, okay, dann muss ich es vielleicht nicht jedes Mal wiederholen, aber ich habe so gemerkt, es lässt sich nicht so gut lesen. Und da hatte ich zum Beispiel dann die Idee, okay, dann fiktionalisiere ich das und nehme alles, was ich an Informationen habe, verteile ich auf 3 Personen und habe dann die Freiheit, dass ich die aber auch interagieren lasse mit ne, Love und Verrat und so, was halt so eine Geschichte klassisch braucht. Ohne, dass ich aber was dazu erfinde, also außer den Plot. Also ne, A verliebt sich in B und B betrügt C und so. Aber der Rest, was ihnen widerfahren ist, und das kam alles aus Interviews. Und alles, was ich gezeichnet habe, habe ich quasi mir Quellen gesucht. Sah das so aus und gab es eine Wärmflaschenfabrik und wenn ja, wo war die und wie sah das Wohnheim aus und so weiter. Bis hin, dass ich ewig recherchiert habe, wie in der DDR in einem Wohnheim eine Heizung aussah und auf meiner allerersten Lesung in Ostdeutschland mir sofort gesagt wurde, dass diese Heizung ja sowas von scheiße falsch ist und offensichtlich ein Wessi am Werk, kann einem halt auch passieren. Ich habe später, dann habe ich eine Absolution erfahren, weil es hieß, nee, in Ostberlin gab es tatsächlich genau diese Heizkörper und da es in Ostberlin spielt, bin ich jetzt so ein bisschen fein raus, hoffe ich.
Der Heizkörper war es dann.
Genau.
Interessant, aber worauf dann doch auch wirklich geachtet wird, ne? Und lohnt sich das doch dann nochmal wirklich da recherchiert zu haben.
Ja, aber es ist doch nicht so, dass an der Akkuratesse eines Heizkörpers ein historischer Stoff steht oder fällt, oder?
Naja, aber wie glaubwürdig bin ich, wenn ich behaupte, dass es in einem historischen Kontext ist und ich habe den falschen Heizkörper oder ich habe ein Auto, was 20 Jahre später erst auf den Markt kam oder ich habe eine, keine Ahnung was es nicht gab, dann bin ich eigentlich nicht glaubwürdig. Und das finde ich, also das würde ich schon erwarten, dass es halt einigermaßen sauber recherchiert ist. Aber darauf bin ich halt auch wieder gedrillt im Studium. Alles muss belegt sein.
Okay, wow.
Hinterlegst du das denn dann auch in deinen Manuskripten als Quellen?
Nee, leider nicht. Das ist mir diesmal auch echt. Ich habe so viel Zeit verschwendet, jetzt nachträglich nochmal nachzugucken, weil ich damit teilweise auch Originalzitaten gearbeitet habe von anderen. Und dann habe ich mir nicht rausgeschrieben, wo ich die her hatte und habe jetzt wirklich noch 2 Wochen irgendwie alles durchgeforstet in meinen ganzen Büchern und Aufzeichnungen, wo ich es her habe, damit ich das dann halt hinten belegen kann. Da bin ich tatsächlich überhaupt nicht akkurat. Also das wäre in einer wissenschaftlichen Karriere, wäre ich der völlige Flop und Fail. Aber im Comic ist man ja Gott sei Dank nicht so streng mit der Fußnoterei.
Ja. Sag mal, Birgit, weil mich das interessiert, ich weiß, bei Ingo, da beobachte ich das natürlich, weil ich das einfach jeden Tag sehe. Der hat so einen richtigen 9-to-5-Job, kann man sagen. Der setzt sich morgens hin und zeichnet dann seinen Comic und dann ist er irgendwann fertig und dann hat er Feierabend.
Ich auch.
Ist es bei dir auch, also richtig 9-to-5 auch?
Ungefähr auch 9-to-5 und ich habe meinen sozialistischen Arbeitsplan. Ich stehe immer im Kalender, auf welcher Seite ich zu sein habe. Und manchmal bin ich richtig glücklich, weil ich dann vorgearbeitet habe und den 5-Jahres-Plan in 4 geschafft habe. Also quasi 3 Puffertage mehr erarbeitet habe, weil es schneller ging und manchmal halt nicht.
Ja, so mache ich das auch. Ja. Also zumindest, wenn es dann so gegen Ende geht.
Genau.
Also mache ich mir dann schon so einen richtigen, auch einen Wochenplan. Es ist also, in dieser Woche kommen diese Seiten dran. Und mir geht es ganz genauso. Ich versuche immer so ein bisschen davor zu sein.
Genau, so, das ist toll.
Ja, das macht so ein gutes Gefühl irgendwie. Ja. Dass man denkt so, ach ja, jetzt kann ich mir sogar einen Schnupfen leisten, wo ich mal einen Tag im Bett liege oder so.
Na, herzlichen Glückwunsch.
Ja, aber ich bin echt total beeindruckt. Also du steigst ja richtig tief ein dann in die Materie.
Ja, aber deswegen dauern die ja auch so lange, wie sie halt dauern.
Ja, das leuchtet ein. Ja. Da du ja so genau recherchierst und wirklich so gewissenhaft rangehst und wie jetzt auch ja gerade gesagt hast, dass das halt auch deswegen natürlich so lange dauert. Ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass du bei einem Comic, ich glaube es war bei Root Girl, dem Vorwurf vielleicht in Anführungszeichen ausgesetzt warst, der kulturellen Aneignung. Und ich finde dieses Thema wahnsinnig spannend, weil das einem auf die eine oder andere Art und Weise immer wieder begegnet, natürlich. Also wenn du über, seien sie fiktive oder auch reale Figuren berichtest und die einbaust und die halt vielleicht aus einer anderen Kultur kommen. Wie ist das bei dir gewesen? Wie bist du damit konfrontiert worden und wie hat sich das entwickelt?
Ich glaube, ich würde dann nochmal zu dem zurückgehen, was ihr am Anfang gesagt habt, dass ich immer so internationale Themen habe. Ne? Das war ja, was ich so überhaupt selber noch gar nicht unbedingt gesehen habe. Und damit hängt das aber alles zusammen, nämlich, glaube ich, mit meiner Biografie, weil ich bin in München geboren und mit 3 Jahren aus München weggezogen worden. Also mit 3 entscheidet man ja noch nicht selber. Und bin dann in verschiedenen Ländern in Ostafrika aufgewachsen, hauptsächlich in Uganda und Kenia. Und bin mit 19 dann erst wieder zurück nach München gekommen und überhaupt nach Deutschland dann. Und das hat ganz viel mit meiner Themenwahl zu tun. Also eben mein Diplom, von dem wir es hatten, das waren halt Geschichten aus meiner Kindheit in Uganda und Kenia. Und auch zum Beispiel Mart Germanes, eben die mosambikanischen VertragsarbeiterInnen, die, mein Bruder hat 10 Jahre in Mosambik gewohnt und den habe ich da besucht. Und beim allerersten Besuch 2007 ist mir eben einer dieser Vertragsarbeiter, hat mich angesprochen, als er mich hat Deutsch sprechen hören mit meinem Bruder, meinte, oh, wie schön, er hat so lange nicht mehr Deutsch gesprochen und hat seine Geschichte erzählt. Und ich wusste halt als Wessi überhaupt nichts davon, dass in der DDR VertragsarbeiterInnen aus Mosambik und Angola und so waren. Ich kannte immer nur vietnamesische VertragsarbeiterInnen. Und so kam das dann, dass ich dann bei den weiteren Besuchen dann mehr Interviews geführt habe und irgendwann dann verstanden habe, oh krass, die haben ihr Geld gar nicht bekommen. Was ist das denn für eine Sauerei? Und da spricht niemand drüber. Und in Westdeutschland weiß noch nicht mal überhaupt irgendjemand, dass die in Ostdeutschland 10 Jahre gearbeitet haben. Krass. Und dann ist so die Idee gereift, das war ein sehr langer Prozess, daraus ein Buch zu machen, wissend, dass ich jetzt nicht gerade irgendwie die Starbesetzung bin als Autorin, weil ich weder in der DDR sozialisiert worden bin, noch eine mosambikanische Vertragsarbeiterin bin. Gleichzeitig dachte ich, naja, ich habe ja auch schon über den Ersten Weltkrieg gezeichnet und recherchiert und geschrieben und aus einer männlichen Perspektive erzählt. Ich muss ja nicht immer alles sein, worüber ich rede. Also ich kann ja auch recherchieren. Und für dieses Buch bin ich dann eben, also sowohl auf Social Media, aber auch dann eben auf einer Tagung in den USA, wo ich auch eingeladen war als Gast. Und da war das dann, da wurde dann eben dieses Comic als Beispiel der kulturellen Aneignung quasi vorgeführt, was für mich ganz furchtbar war, weil alle haben, also ich glaube, ich hatte noch nie so einen roten Kopf wie da, weil alle natürlich wissen, da sitzt sie und das hat sie jetzt alles falsch gemacht. Interessanterweise hat es mir ein weißer Mann vorgeworfen, diese kulturellen Aneignung auf dieser Tagung. Aber egal, wer es mir vorgeworfen hat, war ich extrem beleidigt zunächst und dachte mir so, pff, alle doof, ich mache jetzt überhaupt nie wieder irgendwas. Und das hat sich dann so nach einem Jahr ein bisschen, also mein Beleidigtsein so ein bisschen gelockert. Gleichzeitig habe ich aber nochmal darüber nachgedacht und mich mit dem Thema beschäftigt, wo kommt denn diese Debatte her? Und habe festgestellt, eigentlich ist es eine sehr gute Debatte, weil wir tatsächlich sehr wenig verschiedene Stimmen haben, auch gerade in Deutschland, obwohl wir schon sehr lange ja auch ein Land sind, das eben ArbeiterInnen aus allen möglichen Ländern sich geholt hat und die hier jetzt schon in der zweiten, dritten Generation sind und leben und Teil von uns ist und wir jetzt gerade in den letzten Jahren auch erst deren Stimmen mehr im Literaturbetrieb hören und sehen und dass das eigentlich gut ist, sich damit auseinanderzusetzen und auch gut ist, den Kontext und das eigene Privileg und vor allen Dingen den eigenen Kontext mitzudenken, dass ich natürlich als weiße, mittelalte Frau anders erzähle und anderes Wissen mitbringe als eine junge Frau mit migrantischem Background. Und das heißt nicht, dass es Verbote geben muss, sondern dass es vielleicht eine größere Achtsamkeit geben könnte, wer erzählt und wie erzählt und eben auch zuzuhören mehr. Und als ich das so für mich aufgedröselt hatte, war es eigentlich fast wie so eine Befreiung, dass ich dachte, ja cool, ich kann ja einfach Sachen machen und dabei mache ich aber auch Fehler. Also solange ich einfach offen bin, Dinge auch zu verändern oder Dinge, ja genau, ich kann Sachen falsch machen und das kann mir dann jemand sagen und dann versuche ich es beim nächsten Mal besser zu machen. Eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht. Also es ist wie so ein Wachsen und nicht so ein Beschneiden. Also das habe ich so für mich mitgenommen.
Ich glaube, es gibt sowieso die Vorstellung davon, also gerade vielleicht im Publikum oder bei Leuten, die halt dann diese Sachen veröffentlicht bekommen sozusagen und lesen, dass sie davon ausgehen, das muss perfekt sein. Also das ist mir auch schon häufiger begegnet, dass das halt manchmal ganz verständnislos, dass da irgendwelche, wenn da ein Fehler drin ist oder so. Oder auch nur in den Augen eines Lesers oder einer Leserin. Oder also gut, du machst ja historische Stoffe und bist viel am Recherchieren. Also bist sozusagen dem Realismus verpflichtet so ein Stück weit. Ja.
Auf jeden Fall.
Und ich mache ja Unterhaltung, ich mache Fiktion, ich mache Fantastik. Und da ist man natürlich so ein bisschen freier. Aber man hat ja auch so einen Fokus, einfach zum Beispiel eine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte ist ja auch nicht von mir. Ich schreibe die ja nicht, sondern mein Job ist es halt, die Geschichte auch umzusetzen. Natürlich auch in so einer gewissen Wechselwirkung. Und wie ist das denn bei dir? Wo ist der Fokus? Ist das Gewicht eher auf der Erzählung, auf der Dramaturgie oder auf der Akkuratesse? Wie genau das jetzt auch muss? Kannst du da Kompromisse machen? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, glaube ich, keine Perfektionistin. Also es geht ja gar nicht. So zeichne ich ja auch nicht. Eigentlich ist für mich schon, ja, die Geschichte. Also ich möchte, dass die Geschichte in sich stimmig ist und auch die Dramaturgie und Rhythmus ist zum Beispiel für mich auch was, was wichtig ist. Also wenn ich diesen Text am Anfang habe, dann lese ich mir den auch laut vor, damit ich höre, wie er klingt und ob er gut klingt und ob ich ihn gut sprechen kann. Also ob da schon Rhythmus drin ist und den Rhythmus versuche ich auch in Bildern irgendwie ein bisschen zu haben. Und damit endet es dann aber auch schon. Also ich habe nicht zum Beispiel, also wenn ich andere Comics sehe, also auch deine, da ist ja so viel mehr an Raum, an also Arbeiten mit dem Bild, was ich vorhin schon hatte, diese, ne, was aus dem Filmischen kommt, wie baue ich eine Seite und wie gehe ich von oben, von unten, ne, mit Licht und Schatten und so weiter. Das ist mir halt nicht so gegeben, was ich schade finde, aber gleichzeitig ich kann es nicht und damit habe ich mich abgefunden. Also da bin ich wirklich nicht perfektionistisch, sondern ich merke auch an einem bestimmten Punkt will ich dann auch weiter.
Hast du mal überlegt oder reizt es dich, eine völlig fiktive Geschichte mal zu machen?
Also habe ich ja schon gemacht. Also Reigen ist komplett erfunden und gleichzeitig ist das auch ein historischer Stoff. Also was heißt historischer Stoff? Es fängt halt um den Ersten Weltkrieg an und geht dann quasi bis ins Jetzt. Ja, das fand ich toll und ich merke, nachdem ich in den letzten Projekten immer sehr viel auch biografisch verpflichtet war, den Leuten, über die es ging, dass ich das total gerne mal wieder machen würde. Aber noch ist es nicht so weit.
Auch in deinem nächsten Projekt jetzt nicht?
Nee, das geht um eine Person konkret.
Also steht schon so ein bisschen fest oder steht es schon sehr fest?
Es steht schon sehr fest. Ich bin gefragt worden von diesem, die Abkürzung ist Survivor-Centered Visual Narratives. Das ist dieses aus Kanada kommende Projekt, wo auch Barbara Jelin dieses Emmy Abel und Aber ich lebe Projekt gemacht hat. Und die haben sich ja als Aufgabe gemacht, Menschen oder Survivors, eben also Überlebende von Genoziden, deren Geschichte aufzuzeichnen und das zu sammeln. Und das ist dann gedacht wirklich für so einen edukativen Kontext. Also einfach auch zu zeigen, was ist eigentlich immer dieser Kontext von diesem, dass Menschen plötzlich komplett ausgelöscht werden sollen als Gruppe. Und da gibt es eben dann verschiedene Cluster zum Jugoslawienkrieg, zu Ruanda, Holocaust. Und ich habe ein junges Mädchen, was vom IS entführt wurde, also die Jesiden, dieser Genozid an den Jesiden 2014. Und da bin ich natürlich ganz extrem diesem Mädchen verpflichtet, ihrer Geschichte und der historischen Akkuratesse.
Und da hast du auch direkt Kontakt zu ihr?
Genau, also wir sehen uns regelmäßig. Ich habe die ersten Interviews mit ihr schon geführt und ich wäre eigentlich wahnsinnig gerne noch in den Irak gereist. Das ist jetzt ja alles politisch nicht so einfach gerade, also auch gar nicht klar, was jetzt passiert weiter, seit Trump auch an der Macht ist. Deswegen, das weiß ich nicht, wie das weitergeht.
Und wenn du so ein Projekt abgeschlossen hast, was bleibt da? Hast du noch Kontakt zu Leuten aus vergangenen Projekten? Weil das ist ja eine sehr intensive Zusammenarbeit, auch stelle ich mir vor, oder?
Also zum Beispiel mit zwei meinen Interviewpartnern von den Mad Germanes habe ich noch Kontakt. Die zwei, die in Deutschland auch sind, einer in Stuttgart, einer in Dresden. Das ist auch immer total nett. Und wenn ich dazu Lesungen habe, wo das geht, mache ich mit Emiliano Scheimite aus Dresden auch gerne das zusammen, weil er natürlich viel mehr Ahnung hat als ich, weil er selber Vertragsarbeiter war. Und mit Priscilla aus Root Girl auch. Also ich mag sie einfach wahnsinnig gerne und wir funktionieren gut zusammen. Also wir hatten leider erst einmal in Boston zusammen eine Veranstaltung und das hat total Spaß gemacht. Das war sehr lustig.
Das war nach der Veröffentlichung oder wie?
Nee, also in dem Root Girl geht es darum, dass ich mich damit auseinandersetze, dass es mir bei Mad Germanes vorgeworfen worden ist und dass Priscilla, die hat mich interviewt, weil die Germanistin ist, über meine Comics. Und dann habe ich wiederum in der Zeit für den Berliner Tagesspiegel einmal im Monat da zusammen mit Marvel und Lisa Frühbeiß und Flix, glaube ich, schon nicht mehr. Naja, anyway, jedenfalls, das hat immer so gewechselt. Und da habe ich in der Zeit immer Leute interviewt, die sehr viel und oft in ihrem Leben umgezogen sind, weil das war so in der Nachzeit von 2015, 16, wo plötzlich dieses Heimat und wir sind so viele und so. Und dann wollte ich halt zeigen, naja, alle Leute gehen in alle möglichen Richtungen hin und her und dass das auch okay ist. Und da war sie eben als Amerikanerin, die eben auch in Deutschland Germanistik studiert hat und sehr viel hin und her gereist ist in ihrem Leben schon, hatte ich sie gefragt, ob ich sie dazu interviewen kann, eben für so eine Tagesspiegelseite, und hatte dann als erste Frage ihr gestellt, wie sie denn da auf die Idee gekommen ist, Deutsch zu lernen. Das ist ja jetzt ja nicht unbedingt so die erste Sprache, die man in den USA lernt, wenn man nicht gerade Verwandte hat und sie eben eine Afroamerikanerin ist. Und ich dann dachte, vielleicht gibt es da irgendwie Verbindung, und dann meinte sie, nee, wegen Indiana Jones. Das fand ich sehr lustig.
Was? Wegen Indiana Jones?
Wegen den Nazis? Genau. Die Bösen?
Ja, echt? Und sie fand die Sprache so lustig. Und dann hat sie, außerdem wollte sie auch gegen Nazis kämpfen. Und dann hat sie sich das wirklich selber beigebracht und später dann in der Schule Kurse belegt und hat dann ein Stipendium bekommen nach Berlin. Und die spricht fantastisch Deutsch. Also wirklich, da kann Indiana Jones sich noch eine Scheibe abschneiden.
Das ist ja wirklich witzig, ja. Naja, aber klar, warum nicht? Ich bin auch über die Unterhaltungsbranche letzten Endes dazu gekommen, Comiczeichner zu werden. Also gab es auch Initialzündungen. Wie ist das bei dir? Gab es so eine Initialzündung? Also du hast ja schon gesagt, du kommst von der Literatur und bist dann so zum Comic gekommen.
Ich war schon immer comic-affin als Kind. Also wir sind ja dieselbe Generation, glaube ich. Also ne, das waren
ja, ich glaube, wir sind dieselbe Jahrgang.
Ja, 69. Hervorragender Jahrgang.
Auf jeden Fall.
Ich hatte alle Asterixe, die es bis dahin gab, und die lustigen Taschenbücher, und ich hatte halt Tintin, also auf Englisch, deswegen ich dachte immer so, wieso dann Tintin und Tim und Struppi, so ein Quatsch, der heißt Tintin, die hatte ich auf Englisch alle, und für mich waren tatsächlich Asterix und Obelix und Tintin, das war das Tollste überhaupt. Und als ich Kind war, noch bevor ich Tintin und als ich noch kleiner war und die lustigen Taschenbücher gerne gehabt hätte, ich war ja nun immer in Uganda und Kenia und so. In Uganda habe ich mir damals von jeder einzelnen Sternschnuppe, die ich gesehen habe, gewünscht, dass ich alle lustigen Taschenbücher irgendwann mal besitzen werde. Und nachdem ich sie immer noch nicht besitze, glaube ich nicht mehr an Sternschnuppen.
Oh, wie süß ist das denn?
Ach, ich wollte gerade fragen, ob das vielleicht ein Traum ist, den du dir mittlerweile erfüllen konntest.
Nee, es ist auch gar nicht mehr so mein Traum.
Ach so, naja, okay.
Also jetzt brauche ich sie nicht mehr.
Sieht man denn sehr viele Sternschnuppen in Uganda?
Ja, da ist es nämlich nicht so lichtverschmutzt wie hier. Ah, wow. Also ich hatte viele, viele Möglichkeiten, sie mir zu wünschen.
Bist du denn manchmal noch in Afrika? Also du hattest ja gesagt, Mosambik, das ist ja noch nicht so lange her, ne? Aber auch sonst so?
Nee, also ich war jetzt nochmal für ein Projekt Afrikomics, hieß das vom Goethe-Institut. Die haben in fast jedem Sub-Sahara-Land so einen Contest gemacht, wo sich ZeichnerInnen bewerben konnten, einen Comic zu machen zu einem Thema. Und dann wurden die Besten sozusagen prämiert und alle aus den jeweiligen Ländern nochmal zu so einem End-Workshop, um sich auch zu begegnen, dann in Ghana. Sind alle zusammengekommen und da war Michael Ross war einer und Mist, jetzt habe ich vergessen, wie der dritte hieß, Sebastian. Die waren in Westafrika und ich habe Ostafrika gemacht und das ist scheiß Corona, dieses Arschloch. Da hatte ich dann Corona, als in Ghana der Abschlussworkshop war. Da konnte ich dann nicht hin. Aber ansonsten habe ich jetzt keine Verbindung mehr dahin und ich habe jetzt auch keine Lust, da in Urlaub hinzufahren oder so. Also da müsste ich schon einen Grund haben, jetzt einfach da so als Touri durchzugurken. Nö.
Ist es denn, weil du auch da einfach so viel Zeit deines Lebens schon verbracht hast? Oder? Weil ich stelle mir das von hier aus unheimlich spannend vor, nach Uganda oder Kenia zu reisen.
Ich liebe diesen Kontinent, also zumindest die Länder, die ich kenne. Und ich werde auch immer eine Sehnsucht danach haben, weil das sind die Farben und Pflanzen und Gerüche und das alles, womit ich halt als Kind aufgewachsen bin, das kann mir Hamburg einfach nicht bieten. Und da merke ich auch, was einen halt als Kind prägt. Also ich kann sofort immer rausfinden, was das für ein Baum ist, der ein Tropenbaum ist. Und ich musste mir halt hier mühsam antrainieren, was eine Eiche und eine Birke ist. So Sachen. Oder dass ich auch Pflanzen, Gerüche, Farben, was weiß ich, die sind mir hier nie so, obwohl ich schon viel, viel länger ja inzwischen hier lebe, nie so nah oder emotional belegt wie Kindheitserinnerungen.
Und trotzdem hast du gar nicht so eine Sehnsucht, sage ich mal, da jetzt hin zu reisen. Aber ich meine, man hat ja immer so eine Sehnsucht.
Ich kenne niemanden mehr und es hat sich alles sehr verändert und das gibt keinen der Orte mehr so richtig, die ich als Kind noch kenne. Und es ist eher so, dass ich merke, wenn ich irgendwo in den Tropen bin, egal wo, dann merke ich immer, dass da irgendwas bei mir anklingt. Dann fühle ich mich plötzlich sehr zu Hause, auch wenn ich da noch nie war. Aber da ist es eben eher so, dass aufgrund von Klimawandel und so und ich einfach nicht unbedingt Lust habe, in der Gegend rumzufliegen.
Sag mal, ich hatte das irgendwo gelesen, glaube ich. Ich weiß auch nicht mehr, ob das von dir war oder ob das jemand über deine Zeichnungen gesagt hatte, dass man da manchmal irgendwie noch solche afrikanischen Spuren drin findet oder dass das so ein bisschen so angelehnt ist an afrikanische Kunst oder sowas. Ist das was, was du sagen würdest oder hast du das vielleicht sogar gesagt oder ist das was, was du eher zurückweisen würdest?
Weder noch. Also ich habe es nicht gesagt, es wurde von außen gesagt und ich habe es am Anfang immer zurückgewiesen. Das tue ich inzwischen nicht mehr, weil ich glaube, ich verstehe, was damit gemeint ist. Also das hatten wir ja schon, so wie ich zeichne, ist sehr roh, also sehr wenig filigran und sehr oft auch sehr kontextlos, also so wie so einzelne, ja, es gibt nicht viel Hintergrund oder Tiefe oder so. Und da gibt es natürlich einiges jetzt, was so an traditioneller Kunst ist, wo man sagen könnte, das ist sehr ähnlich. Aber es ist nicht so, dass ich das mit Absicht mache oder ein Vorbild ist. Also für mich ist es, wo ich das am ehesten sehe, ist, dass als ich Kind war in Uganda und auch in Kenia, war an alle Läden immer dran gemalt, was es da zu kaufen gab oder was sie für eine Dienstleistung angeboten haben. Also die Friseure hatten dran gemalt, was für Frisuren man da haben kann. Und bei einem Kiosk waren halt Colaflaschen und Samosas und was weiß ich dran gemalt. Und das war für mich als Kind eigentlich auch total logisch, weil ich konnte ja noch nicht lesen. Also man sieht, was es da gibt und dann geht man da halt hin, weil man weiß, das will man haben. Oder auch ne, Klamotten waren dran gemalt und so. Was damit zusammenhing, dass zu dem Zeitpunkt einfach auch sehr viel AnalphabetenInnen noch unterwegs waren. Und für mich auch, als ich dann in die Schule gekommen bin, sich nicht unbedingt erstmal erschlossen hat, wieso ich schreiben lernen soll, wenn man zeichnen kann, weil das reicht ja. umso lustiger ist es, dass ich mir jetzt alles über das Wort erschließe und nicht über die Zeichnung und jetzt so mit der Zeichnung kämpfe. Aber diese Art zu zeichnen, dass ich was Einzelnes zeichne, was ruhig aus roh sein kann und unbeholfen und reicht, um verstanden und gelesen zu werden. Manchmal denke ich, vielleicht ist das so, wie ich groß geworden bin. Das reicht ja, wenn man es ungefähr versteht. Was brauche ich dann noch? Irgendwie Perspektive und so. Also nicht, dass ich das jetzt wirklich so denken würde, aber vielleicht, weiß ich auch nicht. Das wäre so das, wo ich denke, das hat mich vielleicht geprägt. Aber vielleicht ist es auch nur eine Ausrede, damit ich sagen kann, ich will ja gar nicht perspektivisch zeichnen können und Schatten und Licht und so.
Boah. Bist du mehrsprachig aufgewachsen dort in Afrika?
Leider kann ich nur Englisch richtig gut und alles andere, weil wir sind teilweise sehr oft umgezogen, kann ich immer nur so bröselweise. Also ich kann relativ viel passiv, ich kann ganz gut passiv Französisch, aber ich habe es dann immer nicht richtig gesprochen. Ich konnte ein bisschen Swahili, was ich aber komplett vergessen habe, weil ich es nicht mehr benutzt habe. Ich kann passiv ein bisschen Portugiesisch und Spanisch, aber ich kann nichts davon, also Englisch kann ich mich sofort gut unterhalten, auch auf einem Niveau, dass ich auf einem Podium sitzen könnte, aber in den anderen Sprachen, da geht das dann nur so, dass ich so, du geben mir Tee, danke.
Ich hatte einen Besuch in Afrika, in Guinea, also auf der anderen Seite sozusagen vom Kontinent und habe da auch noch einen Freund, der jetzt mittlerweile auch in Deutschland ist. Und von dem habe ich gelernt, dass es gibt ja unfassbar viele Dialekte und Stammessprachen. Also das ist ja, zieht sich ja so auch so über die Grenzen hinweg teilweise, dass viele von denen überhaupt keine Schriftsprachen sind, sondern nur gesprochene Sprachen.
Genau.
Und deswegen meinst du, das kommt daher, dass es da so eine lebendige Bildsprache auch gibt?
Stimmt, das kann natürlich auch sein. Das kommt sicher noch dazu. Und das, also ich meine, alle afrikanischen Staaten sind in Berlin damals auf der großen Kolonialkonferenz 1880er, 70er, ich weiß es nicht genau, Jahre gezogen worden auf dem Reißbrett, die Grenzen. Und das sind Länder entstanden, die einfach nicht unbedingt zusammengehören. Und auch in Mosambik ist es zum Beispiel so, dass Norden und Süden komplett unterschiedliche Kulturen und Sprachen sind, die verstehen sich eigentlich nur über die Kolonialsprache. Das sind dann Makua und Changana überhaupt nicht, die sprechen Portugiesisch zusammen, weil sie sich nicht, also weil es nicht Dialekte sind, sondern wirklich komplett verschiedene Sprachen. Und dann ist natürlich ein Bild auch wieder hilfreich.
Also ich war halt in Guinea und das waren auch nur wenige Tage. Das war auch über das Goethe-Institut. Ich war dann zusammen mit dem Jörg Hartmann, schöne Grüße. Und das war auch unfassbar interessant, weil es dort auch eine unfassbar lebendige Cartoon-Kultur gab. Also die haben alle da gesessen und haben das gerade Erlebte oder Gesagte in Cartoons und kleine Bildwitze umgebaut und in so, naja, so wie so Fanzines. Also am nächsten Tag gab es eine Zeitung. Die haben das dann einfach zum Kopierer gebracht und am nächsten Tag gab es einen Bericht. So, und hier ist der Ingo und der Jörg aus Deutschland. Und das fand ich total faszinierend. Und die haben auch gesagt, naja, es gibt halt einen hohen Grad von Analphabetismus, aber einfach auch deswegen, weil viele Stammessprachen halt es gar keine Schriftform gab. Also es waren schon oder sind sehr ausgefeilte Sprachen, in denen man alles Mögliche ausdrücken kann, aber es gibt halt keine schriftliche Entsprechung dafür.
Es gibt halt eine andere Kultur, eben auch die Griots gerade in Westafrika, das alles über Gesänge quasi dann weitergetragen wird. Also die Geschichte eines Landes, eines Ortes, einer Familie. Da gibt es einfach Leute, die das aufbewahren und dann immer vortragen bei den Festen. Und so wird es weitergegeben, eben nicht unbedingt verschriftlicht.
Birgit, sag mal, wenn du dann recherchierst für deine Bücher, du hast ja gesagt, du liest Romane und dann auch Quellen. Liest du denn eigentlich auch Comics oder generell Comics?
Ja, klar, total gerne. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich lese mehr Romane als Comics. Doch, tatsächlich. Aber ich lese schon kontinuierlich auch immer Sachen, die dann neu rauskommen und auch von natürlich gerade von Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne und mag und so. Und bin dann auch großer Fan immer von Einzelnen. Aber wenn ich jetzt so im Alltag abends, also ich bin dadurch, dass ich selber komplett ohne Fernseher aufgewachsen bin, habe ich auch zum Beispiel nie gelernt, Filme zu gucken. Also ich gucke auch keine Serien oder Filme auf dem Laptop oder so. Ich gehe gerne ins Kino und ins Theater, aber wenn ich mich entspanne, dann lese ich ein Buch und da lese ich dann einen Roman.
Hm. Ah, okay.
Also kann auch Schrotti sein. Das heißt, ich sitze da nicht immer mit dem Zauberberg in der Gegend rum, sondern ich lese durchaus auch mal Schrottkram.
Ja, aber klar, ist halt Erholung.
Wir haben gegen Ende unseres Podcasts immer eine Frage, die wir allen unseren Gästen und Gästinnen stellen. Und Birgit, dann wollten wir dich nämlich auch mal fragen, hast du denn einen besonderen Tipp für uns, einen besonderen Zeichentipp oder einen Tipp, wie du an Comics herangehst?
Also auf jeden Fall keine Angst vor der weißen Seite zu haben und keine Angst, Fehler zu machen. Das ist für mich so das, dass ich denke, wir haben ja Gott sei Dank Radiergummis und Tippex und so eine Sachen oder fangen halt nochmal von vorne an. Das macht mich so sehr frei. Und ich meine, wenn wir digital arbeiten, ist es ja noch viel einfacher, einfach zu sagen, wenn es nicht klappt, dann macht man es halt nochmal. Oder wenn halt nicht jede Seite jetzt der Weisheit letzter Schluss ist oder bis ins letzte kleine Fitzelchen ausgearbeitet ist, dann ist das so. Hauptsache, die Story stimmt.
Und aber diese weiße Seite, keine Angst vor der weißen Seite zu haben, wie gehst du denn, also wie brichst du denn das dann auf? Also schaffst du das irgendwie? Hast du da eine Technik für dich gefunden? Ich kann mir vorstellen, du hast ja schon gesagt, Zeichnen ist für dich auch immer so ein Kampf. Hast du da irgendwie eine Technik oder ein Ritual oder keine Ahnung? Ritual ist wahrscheinlich viel zu hoch gegriffen. Aber irgendwie was, wie du da vorgehst, um diese Angst abzulegen?
Wenn ich gerade jetzt bei diesen Sachen, was wir vorhin hatten, als es darum ging, so grausame Dinge zu zeichnen, was mir dann immer hilft, ist es wirklich in die Bewegung zu gehen und das zu machen. Also, dass ich mir einen wirklich dicken Pinsel nehme und ein großes Papier und eben schwarze Tusche und einfach nur große Bewegungen mache, also die gar nichts müssen. Das sind oft dann diese Sachen, die ich dann nachträglich übers Bild lege, als Struktur oder teilweise auch als Krickel. Aber das ist was, was mich, wo ich dann dieses Ganze, wenn ich denke so, oh mein Gott, ne, da hat jemand Angst und es ist laut und es ist eng und man weiß nicht und man hört Schreie und es riecht schlimm. Und wenn ich dann so große Bewegungen machen kann mit dem Pinsel und auch der Pinsel dann ruhig dabei kaputt gehen kann, dann ist irgendwas passiert und dann kann ich mich wieder hinsetzen und ganz klein und fein mit der Feder weiterarbeiten.
Kann ich mir richtig gut vorstellen.
Also ich habe stapelweise so Krickel, falls mal jemand ein paar Krickel möchte. Ich habe günstig welche anzugeben.
Gut aufheben, die sind vielleicht mal ganz viel wert.
Die sind doch jetzt schon ganz viel
wert. Ah, wir haben hier einen Krickel von 22. Interessant.
Birgit, das war fantastisch. Ich fand es sehr, sehr interessant, da in deine Werke reinzuschauen, hinter die Kulissen Einblick zu bekommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für eure Fragen. Es war mir eine Ehre. Es ist mir eine Ehre.
Ja, auch von mir vielen herzlichen Dank. Ich fand es ein ganz, ganz tolles Gespräch und total schön, dass du uns ein bisschen Zeit gegeben hast. Und wir sind alle ganz gespannt auf dein neues Buch.
Absolut.
Das heißen wird Schweigen.
Schweigen.
Wir sehen uns oder hören uns wieder, hoffentlich bald.
Genau.
Bis dann.
Macht's gut.
Vielen Dank.
Schönen Abend euch.
Danke dir auch.
Mach's gut.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.